Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der letzten Stundensendung über Persönlichkeiten, die in Hameln der Demokratie ihren Stempel aufgedrückt haben. Nachdem wir in den letzten beiden Wochen uns die Leben von Arno Reichert und Ada Lessing angeschaut haben, findet diese Trilogie ihren Abschluss mit Rosa Helfers. Wenn Sie aus Hameln und Umgebung kommen, dann haben Sie den Namen vielleicht schon mal gehört. Denn seit 1997 ziert der Name die Parteizentrale des SPD-Ortsverbandes Hameln-Pyrmont. Diese liegt übrigens im gleichen Gebäude, wo die Druckerei der Niedersächsischen Volksstimme untergebracht war, die wir ausgiebig in der Sendung über Arno Reichert besprochen haben. Falls Sie sich für die anderen beiden Teile dieser Reihe interessieren, dann lade ich Sie herzlich ein, diese in unserer Mediathek unter www.radio-aktiv.de nachzuholen. Wie auch bei den beiden anderen Sendungen hat der Hamelner Historiker Bernhard Gelderblom einen großen Anteil daran, dass diese Sendung zustande gekommen ist. Ich bedanke mich dafür vielmals. In dem Sinne, lassen Sie uns mal auf das Leben von Rosa Helfers schauen.
Radio aktiv.
Demokratie.
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 Demokratie aktiv.
Rosa Helfers wurde am 30. September 1885 als Rosa Margarete Mathilde Boy in Hamburg-Bergedorf geboren. Sie wächst von Geburt an in einem sozialdemokratischen Umfeld auf. Schon früh übernimmt sie Ideale August Bebels, einem Begründer der deutschen sozialen Demokratie, mit dem ihr Vater auch befreundet war. Man könnte sagen, dass ihr die Sozialdemokratie in die Wiege gelegt wurde.
Sie verkörpert völlig ganz intensiv, was man so sozialdemokratisches Urgestein nennt. Ihr Vater selber ist Sozialdemokrat, sie wird es dann auch.
Rosa macht eine Ausbildung zum Beruf Kindergärtnerin und lernt mit bereits 17 Jahren ihren Mann Ludwig Helfers kennen. Dieser ist ebenfalls Sozialdemokrat. Die beiden heiraten dann 1902. 1907 tritt Rosa Helfers in die SPD ein. Da das preußische Vereinsgesetz Frauen bis 1908 noch verbat, in Parteien einzutreten, tut sie es unter einem männlichen Pseudonym. 1907, noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs, ziehen sie und ihr Mann dann nach Hameln.
Sie wird dann hier tätig in der Gefangenenfürsorge im damaligen Gefängnis Hameln. Mir ist nicht klar, ich habe auch keine Akten darüber gefunden, inwieweit das eine offizielle Anstellung war. In den Akten des Gefängnisses finde ich sie nicht, wie weit sie auch dafür eine Ausbildung hat. Aber Gefangenenfürsorge war natürlich etwas elementar Wichtiges, weil es damals überhaupt keine Einsicht in die sozialen Bedingungen gegeben hat, weswegen jemand etwa straffällig geworden ist. Und wie er aus diesem Zirkulus, ja, Straffälligkeit, Gefängnis, Entlassung, erneute Straffälligkeit, Gefängnis, Entlassung, der sich ja zum Teil mehrfach so fortsetzte, wie jemand da herauskam.
Das deutsche Strafrecht blickt auf eine lange Historie, die von vielen begonnenen und oftmals nicht durchgezogenen Reformen geprägt ist. Zu der Zeit von Rosa Helfers war es üblich, dass Straftätige nach der Härte ihres Verbrechens bestraft wurden. Die Betonung liegt dabei ganz klar auf dem Wort Strafe. Es wurde nur wenig getan, um den Schuldigen zu helfen und sie aus dem Zyklus des Verbrechens rauszuholen. Als Leiterin der Gewerkschaftsjugend setzte sich Rosa Helfers für Maßnahmen, die individuell auf den Straftätigen zugeschnitten werden sollten, ein, um genauer zu schauen, wo denn der Ursprung des Übels lag. Abgesehen davon engagiert sie sich weiter sozial.
Da gilt ihre Sorge dem Aufbau sozialer Strukturen für die Arbeiterschaft. Das ist etwas, was heute völlig verloren gegangen ist. Aber sie ist damals zum Beispiel Mitbegründerin der AWO, eine soziale Einrichtung für Arbeiter, die für Krankheitsfälle, für andere soziale Probleme. Und sie betreut auch die Gewerkschaftsjugend. Damals hatten die Sozialdemokraten eigentlich eine, das begann schon in der Kaiserzeit, quasi eine eigene Versorgungsstruktur aufgebaut. Das begann damit, dass es eigene Läden gab für Arbeiterfamilien, den sogenannten Konsum, dass es eigene Versicherungen gab, dass es auch eigene Banken gab, eine eigene Krankenkasse, das war damals tatsächlich die AOK, Allgemeine Ortskrankenkasse, dass es Vereine gab, Kulturvereine, wo sie auch tätig ist. Das finde ich hochinteressant. Bei der Begründung von Naturfreundehäusern. Wir kennen diese Einrichtung ja auch immer noch in Lauenstein. Steht noch eines, wo man sich zu Tagungen versammeln kann. Das waren Einrichtungen, die ausdrücklich ja, den Arbeitern gewidmet waren, auch ihrer Bildung, das heute leider im Wesentlichen verschwunden.
Zum Ende des Ersten Weltkrieges verstärkte sie dann auch ihr politisches Engagement.
1918, zum Ende des Ersten Weltkriegs, gibt es ja so eine Übergangsphase. Da sind ja die ganzen politischen Strukturen zusammengebrochen. Da gibt es dann statt der Stadtverordneten, der Ratsmitglieder, da gibt es den sogenannten Arbeiter- und Soldatenrat. Und da ist sie für Hameln Mitglied als einzige Frau. Das klingt so revolutionär, Arbeiter- und Soldatenrat. Das war es in Hameln nicht. Die haben für Ruhe und Ordnung gesorgt. Die haben dafür gesorgt, dass die normalen Abläufe so gut weiterlaufen wie vorher. Sie haben vor allem dafür gesorgt, dass die zurückflutenden Soldaten, dass die wieder integriert werden, dass die Ernährung für Hameln klappt. Das war ihre Aufgabe, die sie dann gesehen hat. Tatsächlich stellt sie sich dann auch 1919 zur Wahl fürs Hamelner Stadtparlament, wird dort Mitglied und nach einer Zeit auch, das ist schon ein wirklich bedeutender Schritt, wird sie Mitglied im Preußischen Landtag. Das entspräche heute etwa, wo es viel kleiner ist, dem Niedersächsischen Landtag.
Rosa zieht dann im Zuge ihrer Rolle im Landtag nach Berlin, wo sie dann auch wieder politisch wirksam wird. Dort betätigt sie sich als Gefängnisfürsorgerin.
Und zwar betreut sie da zwei sehr große Haftanstalten. Berlin-Moabit, das ist ein Untersuchungsgefängnis, und die Frauenhaftanstalt in der Barnimstraße.
Den Posten bekommt Rosa, nachdem sie 1929 eine zweite Ausbildung als Gefängnisfürsorgerin abgeschlossen hatte. Sie übernimmt damit die Leitung eines Gefängnisses, das republikweit das einzige ist, das ausschließlich von Frauen geleitet wird. Auch dort setzt sie sich wieder stark für die Durchsetzung von Strafrechtsreform ein.
Die Weimarer Zeit hat ja eine ganze Reihe von Strafanstaltsreformen eingeführt und die versucht sie tatsächlich umzusetzen. In der Regel war es so, dass der vorhandene Beamtenapparat in den Strafanstalten ja noch aus der Kaiserzeit stammte und diese Reformansätze, die gerade in Preußen sehr stark waren, gar nicht mittrug. Rosa Helfers ist da anders und auch sehr erfolgreich.
Mit der Übernahme der Nazis wird Rosa Helfers 1933 aus ihrer Position entlassen. Über das Wasser hält sie sich gemeinsam mit ihrem Mann als Selbstversorgerin. Außerdem half man sich unter den Sozialdemokraten. So ist sie auch weiterhin auf illegale Art und Weise tätig und hilft Familien von Inhaftierten.
Sie geht dann zurück nach Hameln, notgedrungen. Sie ist in Berlin arbeitslos. Ihre Arbeit im Preußischen Landtag ist ja auch beendet. Sie geht zurück nach Hameln und lebt hier ein Leben, das ich auch nicht so genau charakterisieren kann. Sie nutzt ihre alten Beziehungen, die sie zu Hamelner Strafanstalt hat und ist weiterhin, aber offenbar ehrenamtlich, denn eine Anstellung als Sozialdemokratin, darauf hatte sie überhaupt keine Chance, und setzt ihre Gefangenenfürsorgearbeit hier in Hameln fort. Ich finde auch dafür, obwohl ich die Akten des Hamelner Gefängnisses recht gut kenne, keine Spuren in den Akten. Aber das ist tatsächlich glaubhaft.
1944 wird sie dann im Zuge der Aktion Gewitter verhaftet. Diese wurde als Reaktion auf ein versuchtes Attentat auf Hitler gestartet.
Da werden ohne Ansehen der Person reichsweit Tausende verhaftet. Rosa Helfers stand auf der Liste der Gestapo, sie wurde beobachtet. Sie fällt dieser Aktion anheim, kommt in ein sogenanntes Arbeitserziehungslager. Das ist eine Haftform, über die in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist. Arbeitserziehungslager wurden Menschen eingeliefert, die nach Meinung der Nationalsozialisten faul waren, Fehler gemacht hatten, politisch verdächtig waren. In der Regel betraf sowas Zwangsarbeiter, die dort zeitlich begrenzt untergebracht waren, 6, 8, 10 Wochen, einer absolut brutalen Behandlung unterlegen waren und nicht selten als gebrochene Menschen wieder rauskamen, dann versetzt wurden an einen anderen Arbeitsplatz und in der Regel in der Folgezeit einfach den Mund hielten.
Rosa Helfers kommt erst zum Kriegsende aus dem Lager. Auch wenn sie sich psychisch nicht hat brechen lassen, trägt sie ein Nierenleiden davon, welches sie für den Rest ihres Lebens begleiten sollte.
Das wird sie in der Folge sehr einschränken, vielleicht auch zu einem etwas früheren Tod führen. An sich ist sie eine stattliche Frau, 1,80 groß, kräftig, imposante Erscheinung und voller Kraft und Energie. Aber dieser Aufenthalt, der bricht sie. Ja, 1945 erlebt sie die Befreiung. Sie geht nach Hameln zurück, zu ihrem Mann, zu ihrem Haus, zu ihrem Garten, den sie sehr liebt, zusammen mit ihrem Mann auch bewirtschaftet. Sie beginnt sofort wieder mit ihrer alten Tätigkeit. Damals sprach man von Volkspflegerin, heute würde man Sozialarbeiterin sagen. Also sie kriegt eine Anstellung beim Gesundheitsamt als Volkspflegerin, gründet dann neu die AWO, also die Arbeiterwohlfahrt, ist also auch bei der Gründung der Ortsgruppe der Hamelner und Hameln-Pyrmonter SPD beteiligt, zu allermeist immer als einzige Frau. Auch die SPD war nicht so geschlechter- oder frauenfreundlich. Und wieder lässt sie sich in den Stadtrat, aber auch in den Landtag wählen.
Am 10. November 1950 stirbt ihr Ehemann Ludwig. Umsorgt wird Rosa daraufhin von ihrer Familie. 1952 muss Rosa Helfers leider aus gesundheitlichen Gründen ihre politische Arbeit niederlegen, lässt sich aber noch 1952 in den Vorstand des Vereins für Gefängnisfürsorge wählen. 1955 wird sie vom Rat der Stadt Hameln für das Bundesverdienstkreuz erster Klasse vorgeschlagen. In der Nachricht an das niedersächsische Innenministerium stand damals, sie spürte soziale Notstände auf und ergriff eigene Maßnahmen, um diese zu beseitigen. Ihr ganzes Wirken, wie ihr Leben überhaupt, richtete sich immer nach dem Ziel, anderen, vor allen Dingen notleidenden Menschen zu helfen. So gab man ihr in der Bürgerschaft auch den Namen Stadtmutter. Am 1. März 1965 stirbt Rosa Helfers.
Die Erinnerung an sie ist in Hameln relativ gut präsent. Die SPD hat, das finde ich hervorragend, ihr Parteihaus, das ist ja das alte Druckhaus der niedersächsischen Volksstimme, das wir schon durch Arno Reichert kennen. Dieses ehemalige Druckhaus der Hamelner Volksstimme hat sie als Rosa-Helfershaus benannt. Eine sehr, sehr glückliche Benennung. Und dann gibt es ja im relativ jungen Scharnhorstviertel neben anderen Frauen eben auch eine Rosa-Helfers-Straße. Insofern ist die Erinnerung an diese Frau ganz präsent.
Nachdem wir uns in den letzten beiden Wochen auch immer damit beschäftigt haben, inwiefern die besprochenen Persönlichkeiten in Erinnerung geblieben sind, kann man sich natürlich fragen, warum es bei Rosa Helfers so gut geklappt hat und bei Arno Reichert beispielsweise nicht. Zur Erinnerung, Arno Reichert war ein Journalist, der insbesondere vor der Übernahme der Nazis viel dafür getan hat, Missstände in und rund um Hameln aufzudecken. Leider ist er noch während des Zweiten Weltkrieges gestorben. Ein Erklärungsansatz wäre, dass die Taten von Rosa Helfers und aber auch Ada Lessing auch lange nachdem die Nazis an der Macht waren gewirkt haben. Ihnen werden große Attribute zugeschrieben, während Arno Reichert eben in Anführungszeichen nur ein Schreiberling für eine kleine Zeitschrift war. Nicht, dass ich das Schaffen der beiden Frauen kleinreden möchte, sie haben alle Anerkennung dieser Welt verdient. An mancher Stelle wünscht man sich dann aber doch ein bisschen mehr Aufarbeitung. Wir haben es beim Ada Lessing Park gesehen, wo kein Hinweis darauf zu finden ist, wer Ada Lessing eigentlich war. Arno Reichert hat einfach nur irgendeine Seidenstraße bekommen, Rosa Helfers zumindest ein ganzes Haus. Dementsprechend hoffe ich, dass diese Serie ein wenig dabei geholfen hat, die Erinnerung an diese beiden Persönlichkeiten aufrechtzuerhalten. Ich bedanke mich erneut vielmals bei Bernhard Gelderblom, ohne den diese Sendung nicht möglich gewesen wäre. Danke für Ihr Engagement. Und danke an Sie, liebe Hörende, dafür, dass Sie hier zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.